Vater, wir danken dir, dass du der ewig treue Gott bist. Danke, dass wir dich genießen dürfen. Danke, dass wir dich haben. Danke für diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Danke für deinen Geist hier. Danke für deinen Frieden, für deine Liebe, für deine Ruhe. Papa, ich nehme jetzt Autorität über alle Mächte der Finsternis, die sich aufgemacht haben, Schafe hier rauszustehlen, zu zerstören. Vater, wir beten als ganze Gemeinde jetzt, dass dein Schutz ausgeht zu unseren Geschwistern, auch die, die heute nicht da sein können oder nicht da sein wollen, was auch immer. Vater, ich bete einen Schutz jetzt heute Morgen, so wie du mir es gezeigt hast heute, über jedes Schaf. Vater, danke, dass du Schutz und Schild bist. Papa, und wir beten, dass die Schwachen stark werden. Danke, Jesus. Danke, du gehst aus, du ziehst sie, du ziehst, du ziehst, du ziehst. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Danke, Jesus, dass du ausgehst und ziehst. Halleluja. Preis sei dir. Halleluja. Ich habe das so gespürt, dass wir beten heute Morgen kurz. Und ja, wir dürfen Jesus genießen. Das ist ein gutes Wort. Und die anderen Worte waren auch alle stark. Ich glaube, dass Gott für uns ist. Amen. Und er ist mit uns. Und wenn ich so in die Runde schaue, dann denke ich so an euch und denke so, wow, krass, wie viel Veränderungen ihr erlebt habt. Und ich möchte euch auch mal Danke sagen, so wie letzten Sonntag. Da ich spüre ganz oft, wenn neue Leute da sind, dass diese Predigt nur für diese Leute ist. Und da ist viel Wiederholung. Natürlich ist immer was für uns dabei. Aber ich spüre ganz oft, wie der Heilige Geist, und manchmal verstehe ich es nicht, manchmal mag ich es nicht mal, wenn der Heilige Geist mich predigen lässt für zwei Leute, die neu da sind. Amen. Aber versteht, ich weiß, dass es für uns ist. Aber ich spüre ganz oft, wie der Heilige Geist zu diesen Leuten redet, weißt du, und es ist bemerkenswert, wie wichtig ihm diese beiden sind. Er könnte ja hier einfach mit dem Programm weitermachen, wie wenn die gar nicht da wären. Und ich denke, viele kommen nur einmal, dann nie wieder. Und ganz oft, fast immer spüre ich, wie der Heilige Geist in eine Richtung zieht, wo viel Wiederholung ist. Und manchmal frage ich mich, Herr, warum? Und ich glaube, es ist einfach seine Liebe, die diese Leute erreichen will. Weißt du, die einen sind nicht hierher für immer gestellt, die anderen, denen schmeckt vielleicht irgendwas hier nicht. Aber das Wort ist da und Gottes Gegenwart ist ganz stark da. Und ich spüre ganz oft, wie Gott diese Leute, ich würde es mal sagen, belohnt für das, dass sie einmal hier sind. Das ist manchmal verrückt für uns, die wir schon immer da sind oder die wir fest dazugehören, oder? Und so geht's mir manchmal auch. Und da möchte ich euch echt mal ein Lob aussprechen, dass ihr da immer voll dabei seid. Und keiner da sitzt und gähnt oder in der Nase purbelt und denkt, oh, ist das langweilig, habe ich alles schon mal gehört. Ich meine, dann ist es sowieso genau für dich, aber das ist heute nicht das Thema. Gott ist gut, oder? Habt ihr euch mal so für euch persönlich mal so Gedanken gemacht, die letzten Jahre deines Lebens, wie gut es dir geht? Spüre es so, wie gut es uns geht. Und ne, auch Mali ist mit dem Zeugnis, lebendiges Wort auf zwei Beinen. Jeder von euch hat ein Zeugnis, das weiß ich. Ich könnte über jeden von euch jetzt was sagen, was positiv ist, was toll ist, wo ich sehe, wie Gott euch verändert, euer Herz verändert, euer Leben verändert, euch stabil macht. Wir haben so ein Vorrecht, Kinder Gottes zu sein. So ein Vorrecht, in dieser verrückten Welt im Frieden zu sein. Gibt so ein altes Lied von Rindeln, das heißt, mitten im Sturm ist der Ort der Bewahrung. So fühle ich mich oft. Es stürmt drumherum, überall pfeift der Wind. Ne? Manchmal haben wir richtige Stürme. Wir hatten ja früher einige Stürme. Ne? Und beim Nachbarn alles weggeflogen. Und ich habe gesagt, meinem Haus fliegt nichts weg. Und es ist bis jetzt jedes Mal so, nichts fliegt weg. Bei denen fliegen die Mülltonnen weg und alles, was so irgendwie lose und Zeugs aus dem Garten wusch weg. Bei mir nicht. Es wackelt, aber es geht nicht kaputt. Weißt du, manchmal wackelt der Teufel in unserem Leben, aber es geht nicht kaputt. Amen. Geht's uns gut? Und manchmal, da merke ich einfach, wir müssen uns nochmal so richtig bewusst machen, wie gut es uns geht. Weil die Nachrichten und die Welt und manchmal auch unser Seelchen und unser Herzelein fokussieren sich gerne auf das, was uns ärgert. Oder auf das, was wir nicht haben. Oder wo wir nicht genug haben. Ja, der Nachbar fährt einen Daimler, ich nur einen Golf. Anstatt zu sagen, danke, ich habe ein Auto, der andere nach Baden und ein Fahrrad. Wir sehen immer nur, das, versteht ihr, was ich meine? Und da in eine Disziplin zu kommen. Ich höre immer wieder die letzten Wochen vom Herrn dieses Wort geistige Hygiene. selber aufzupassen. Wisst ihr, wenn wir uns mit Hundehäufchen beschäftigen, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir danach riechen oder irgendwo Flecken haben. Im Geist ist es genau dasselbe. Wenn wir uns mit geistigen Hundehäufchen beschäftigen, dann ist es doch kein Wunder, wenn das irgendwo abfärbt auf irgendeine Art und Weise. Und wir denken immer, ich bleib sauber. Und die anderen sagen, sag mal, hast du einen Hund? Die riechen das. Im Geist ist es oft dasselbe. Und ich merke so, ja, dass sich der Herr wünscht, dass wir in eine Dankbarkeit kommen. Dass wir ihn genießen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber auch wirklich ihm Danke sagen. Ich habe euch heute Morgen ein Lied mitgebracht. Da dürft ihr auch den Text mitlesen. Und in diesem Lied, das ist ein altes Lied, einer meiner Lieblingssänger, bin bald 30 Jahre alt, aber ist egal. Da geht es drum, I testify today about your goodness to me, Lord. Ich gebe heute Zeugnis ab über deine Güte in meinem Leben. Du warst immer so, so gut zu mir. Und ich glaube, das ist etwas, was der Herr sich wünscht, dass wir so ein Herzenslied haben und dass wir da tief eintauchen. Okay, darfst du laufen lassen. Der Text läuft mit, könnt ihr mitsingen, wenn ihr wollt.
I testify today of your goodness to me, Lord. I testify today you've been faithful to your word. For you've been so very good to me. I'm yours exclusively. That's why I testify today, I'm yours, Lord, I'm yours, I'm yours, Lord, I'm yours, for you've been so very good to me, I'm yours. That's why I testify today. I testify today of your goodness to me, Lord. I testify today you've been faithful to your word. Yes, you've been so very good to me. You made my life complete. That's why I testify today. I'm yours, Lord, I'm yours, I'm yours. Yes, Lord, I'm yours. I'm yours, Lord, I'm yours. Yes, I'm yours. All my heart, my soul, my mind, my life is yours.
Cool, gell? Das ist so ein Lied, wo ich glaube, dass das Herz vom Herrn berührt. Wisst ihr? wo wir ihm einfach sagen, wie gut er zu uns ist. Und wo wir das uns ins Gedächtnis holen. Schade, dass immer alles auf Englisch ist, aber es ist halt so. Die sind besonders gesegnet. Oder auch nicht. Aber wir genauso, oder? Wir gehören exklusiv dem Herrn. Unser Leben gehört ihm, unsere Gedanken gehören ihm. Und ich spüre so heute Morgen, dass das Thema Herz wieder ein Stück kommt. Mit dem Thema Herz hat die Gemeinde angefangen. 5 Predigten am Stück, 2010. Und so ist die Gemeinde entstanden. Aber ich glaube, das Thema Herz wird nie alt. Es wird einfach nie alt. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum euer Leben so ist, wie es ist? Warum ihr überhaupt lebt? Warum Gott euch nicht in den Palast setzt mit ein paar Millionen auf dem Konto? Oder euch eure Wünsche und Träume erfüllt? Vielleicht möchtest du gerne auf den Bahamas der König sein und du bist es nicht. Bist einfach hier in Deutschland. Glaubt ihr, dass Gott einen Plan mit eurem Leben hat? Dass es euch alles zum Besten dienen muss. Wisst ihr, ich glaube, unser Herz ist wie ein Rohdiamant. Wenn man Diamanten finden will, dann muss man ganz schön viel Dreck wegmachen. Den Dreck dieser Welt. Um einen Diamant zu finden, stimmt's? Und die größte Diamantenmine gibt's in Südafrika. Die ist mehrere tausend Meter tief. Da unten ist eine Bullenhitze. Und was die von Aufwand betreiben, um da ein paar Steinchen rauszuholen. Und ich denke, der Papa hat denselben Aufwand betrieben, um dich zu finden. Denselben Aufwand. Weißt du, und der ist ein Rohdiamant, der hat schon einen Grundwert. Aber der wird erst wertvoll, wenn er was wird? Geschliffen. Und ich glaube, das ist der Sinn unseres ganzen Lebens. Warum hat Gott Menschen geschaffen? Er hatte doch wunderbare Engel um sich rum. Cherubim, Seraphinen. Sachen voll, der Körper voll mit Augen. Wenn wir das eines Tages sehen werden, werden wir staunen. Warum war Gott nicht zufrieden? Warum macht er den Menschen? Warum hat er dich gerufen bei deinem Namen? Warum wollte er dich haben? Manchmal denke ich, ich möchte mich selber nicht haben. Manchmal gehe ich mir selber auf die Nerven. Manchmal sitzen wir einsam zu Hause und denken, länger habe ich keine Luft, sonst hätte ich es noch ein paar Minuten länger gemacht. Wisst ihr, der Vater sieht in dein Herz. Der sieht in dein Herz. Und er sucht wirklich saubere Herzen, liebevolle Herzen. Menschen, mit denen er in der Ewigkeit was anfangen kann. Warum? Weil die was mit ihm anfangen können. Es gehen viele Menschen über die Welt, die können mit Gott nichts anfangen. Die wollen nicht. Und gerade haben wir es auch schon gehört im Zeugnis. Es gibt Menschen da draußen, die verstehen alles nicht. Aber du bist errettet. Und alles, was passiert, ist ein Schleifprozess unseres Herzens. Hast du schon mal darüber Gedanken gemacht? Die allerschlimmsten Schmerzen, die in meinem Leben waren, die haben mir Christen zugefügt, nicht die Welt. Die lassen mir meine Ruhe, die Satanisten, die wollen nicht viel von mir. Aber Menschen, die mir am meisten wehgetan haben, waren Christen. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist. Aber wenn der Prozess vorbei ist, merkst du, irgendwas ist mit dir passiert. Du kannst es noch nicht ganz erklären. Dir ist es auch noch nicht ganz klar. Und du denkst auch irgendwie, warum lässt Gott es zu im Prozess? Korrekt? Aber danach merkst du, irgendwas ist nicht mit denen passiert, sondern mit mir. Du merkst auf einmal, boah, krass, die Geduld ist irgendwie anders, größer. Der Zorn ist nicht mehr so schnell. Gibt so ganz viele Beispiele, was bei jedem Einzelnen passiert. Aber ich möchte es einfach mal so sagen. Der Vater schleift. Schleifen ist nicht so schön, gell? Aber es ist etwas, was dich wertvoll macht. Und zwar nicht in den Augen der Menschen. Gerade nicht. Sondern in den Augen des Vaters. In den Augen des Vaters. Und ich habe mir erst vor kurzem so einen Bericht anschaut über Diamantenschleifen, es gibt verschiedene Schliffe, die haben auch einen Namen und der eine macht so, der andere so. Und es ist sogar so, dass man vom Schliff her sagen kann, wer das geschliffen hat. Das ist eine einzigartige Handschrift weltweit. Es gibt nicht viele Diamantenschleifer auf der Welt. Aber das sind Meister in ihrem Fach. Und ein Schliff daneben kann der Wert fallen um 90%. Nichts mehr wert. Und die müssen so genau arbeiten. Ich denke mir, wie ist es einem Menschen überhaupt möglich, sowas zu machen? Und die machen das da jeden Tag. Und dann gedacht, wie viel man mehr präziser und sauberer und besser macht es der Vater mit uns. Und erst wenn der Diamant mit dem Schleifen vollendet ist, dann hat er Facetten, da fliegt er einfach das Blech weg. Und das Licht bricht sich in ganz vielen Formen, Ecken, Richtungen, da fängt er erst richtig an zu funkeln. Und ich denke mir, wow, krass. Wenn jemand auf dem Sterbebett stirbt oder ein abgetriebenes Kind, die kommen alle automatisch in den Himmel, alle Kinder, da ist nie Schleifprozess gewesen. Und die sind da im Himmel und die werden dich anschauen. Überleg mal, in der Ewigkeit, wie lange ist die Ewigkeit? Werden die dich anschauen und sagen, boah, wie sich das Licht bei dir bricht. Das würde ich mir auch wünschen. Und die Zeit kommt nie wieder. Wie oft haben wir gedacht, oh Mann, die Erdenzeit so schlimm. Ich vielleicht mehr wie andere. Aber der Vater macht einen tiefen Prozess in uns. Einen tiefen Schleif- und Veränderungsprozess. In Hebräer 13, Vers 9, da lesen wir was ganz Interessantes. Wir gehen mal ein bisschen durch die Bibel, schauen uns nochmal einige Bibelstellen an über unser Herzlein. Hebräer 13, Vers 9. Lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben. Was machen mancherlei und fremde Lehren? Umtriebig sein, Unruhe haben. Hin und her. Der sagt so, der sagt so, der meint dies, der meint das. Die prophetische Richtung die prophetische Richtung die. Passiert es? Ja, es passiert bei denen, wir schauen es uns jetzt an. Denn es ist ein köstlich Ding oder eine wunderbare Sache, wenn das Herz fest wird. Welches geschieht durch Gnade? Gott sagt, es ist eine super Sache, ich sage es mal mit meinen Worten, wenn dein Herz fest wird. Was ist unmöglich bei einem festen Herz? Hin und her getrieben zu werden. Richtig? Wenn ich Barbara heirate, aus Vernunftsgründen oder weil halt gerade keine andere da war, dann werde ich nicht mit einem festen Herz meine Frau lieben. Richtig? Was passiert, wenn die nächsten 13 Frauen vorbeilaufen? Stimmt's? Du kommst ins Zweifeln, du kommst ins Nachdenken, du wankst, aber du stehst nicht fest. Und wenn du gefragt wirst, oh, schöner junger Mann, sind Sie verheiratet? Ah, nicht wirklich. Ist nur ein Beispiel für viele Dinge. Aber wenn dein Herz fest ist und du weißt, dass du weißt, ich liebe Barbara, was wird dann unmöglich sein? Ein Schwanken. Da können 300, 3000 vorbeilaufen, dein Herz bleibt fest. Richtig? Und wisst ihr, und so ist es auch mit Jesus. Jesus möchte, dass unser Herz fest wird. Und zwar zu der Liebe zu ihm. Das ist das Wichtigste. Zur Liebe zu ihm, dass wir wissen, wir sind von ihm geliebt. Schau in die christliche Welt. Ich für mich habe festgestellt, überall laufen Programme. Schulungen, Seminare und ich bin ja nicht dagegen. Aber ich frage mich oft, was ist die Motivation von diesen Leuten, die da hingehen? Wollen die wirklich Jesus besser kennenlernen? Oder wollen sie einem Pastor gefallen? Oder ist es vielleicht sogar Vorschrift in der Gemeinde, dass du nur mitarbeiten darfst, wenn du dieses Seminar belegt hast? Versteht ihr, was ich sagen will? Es gibt so viele Programme und die Frage ist, führt das zu Christus, ja oder nein? Ich möchte da mit dem Finger auf niemanden zeigen, aber ich spüre, dass Jesus möchte, dass unser Herz fest wird. Und ich glaube hier, wir haben alle ein festes Herz. Sonst wärt ihr nicht mehr da, weil ihr euch das jede Woche reinzieht. Ja? Und ich bin auch nicht einfach. Manchmal auch zweifach. Aber ihr merkt was, dass was passiert, oder? Ihr merkt, es passiert was wo? An eurem Herz. Der Heilige Geist tut ein tiefes Werk. Und lasst euch nicht durch manchelei und fremde Lehren. Mit fremden Lehren ist vor allem dämonische Lehre. Und ich merke immer wieder, wie Menschen hier rausgerissen werden von Mächten der Finsternis, weil sie sind hier, sie spüren jetzt die Salbung. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich in den letzten 10 Jahren von Leuten, die zum ersten Mal hier waren, gehört habe, oh, wenn man hier schon zur Tür reinkommt, die Gegenwart Gottes ist so stark. Boah, der Lobpreis ist ja der Hammer. Sowas habe ich noch nie erlebt. Das Wort, boah, bis zum Schluss konnte ich zuhören, obwohl es so lang ist. Bub, und sie kommen nie wieder. Ich begreife es nicht. Ich verstehe es nicht. Was passiert da? Alsbald das Wort gesät ist, kommt wer? Der Satan und raubt das Wort. Das Gefühl, was du hier erlebst, wisst ihr, das ist das Interessante bei uns Menschen. Wir können Gefühle nicht abspeichern. Ein Gefühl, was wir mal hatten, können wir nicht speichern. Deswegen wollen wir es immer wieder fühlen. Zum Beispiel die Schmetterlinge beim Verliebtsein möchten wir wieder fühlen. Das geht aber mit derselben Frau nicht. Weil verliebt sein muss Liebe werden. Verliebt sein ist gar nichts. Das ist nur kribbel die Kribbel. Aber völlig unverbindlich. Da ist keine Verantwortung, da ist nichts. Versteht ihr? Aber Liebe bedeutet Verantwortung, einen Bund eingehen, 50% loslassen, damit ich wie viel gewinne? 50% dazu oder letztendlich 100. Ihr versteht, was ich sagen will. Deswegen können manche Leute nach 2 Jahren nichts anderes wie sich scheiden lassen, weil sie dieses Gefühl wieder wollen. Wenn du hier in den Gottesdienst kommst und du erlebst Gott, erlebst du denn so lange, wie du hier bist. Wenn sobald du rausgehst, ist dieses Gefühl meistens weg. Und dann vergessen die Leute, wie die Gegenwart Gottes war. Und davon rede ich. Manche vergessen, wie die Gegenwart Gottes war, weil sie es dann zu Hause nicht mehr spüren. Und der Teufel kommt sofort, wenn manche, das sind alles die Fühle-Christen, die fühlen wollen. Die nicht im Glauben stehen. Der im Glauben ist, der geht dahin, sagt, oh, mir geht's heute nicht gut, aber ich gehe hin. Warum? Weil das Wort, ne? Weil dich was zieht. Weil du reif geworden bist. Du sagst nicht, wenn du Montagmorgens nicht gut drauf bist, ich kündige heute. Weil ich fühle mich heute nicht gut. Das macht niemand. Aber ist ja in der Gemeinde, ist es leicht. Oh, ich gehe heute nicht in den Gottesdienst. Warum? Weil sie gerade was anderes fühlen als da, wie wenn die Salbung um sie rum ist. Es kostet Disziplin und geistige Hygiene zu sagen, da ist die Salbung, da will ich hin. Und nicht um zu konsumieren, sondern um was zu bringen. Es geht ja nur, wenn ihr mitmacht. Die Bärbel und das Team da vorne geht kaputt, wenn ihr nicht mitzieht. Geht nur zusammen. Ich habe mal gesagt, die sind die Lok, die die Waggons anziehen, aber ihr seid die Waggons. Und so ist es im Geist. Mal zieht die Lok und dann schieben die Waggons wieder. Das ist Lobpreis, versteht ihr? Aber das kann nicht die ganze Zeit die Lok ziehen, weil irgendwann ist der Tank leer in der Lok. Dann burnen die hier out, ja, dann ist Schluss. Aber es gibt Menschen, das habe ich so festgestellt, die wollen immer genießen und wollen unter der geistigen Dusche sein, aber sie wollen nichts dazu beitragen. Und sie wollen keine Verbindlichkeiten eingehen. Wenn man in eine Gemeinde gehört, gehört man zum Leib. Du bist nicht durch Zufall hier, sondern weil Gott dich hierher gestellt hat. Genauso wie mich. Das bedeutet Verbindlichkeit. Verbindlichkeit ist auch manchmal mit Sachen verbunden, die nicht schön sind. Richtig? Ist nicht alles rosa hier oder unter uns manchmal. Aber ihr seid alle reif und habt verstanden, hey, ich gehöre hier dazu und das bedeutet mal lachen und mal weinen. So ist das Leben nun mal. Und ich merke so, wir sind in einer Zeit, und es wird auch extremer, wird nicht besser, es wird extremer, wo Christen keine Lust mehr haben, Verbindlichkeiten einzugehen. Sie kommen hierher und dann, manchmal hört man es, ja, mal gucken, was ihr so macht. Mit anderen Worten, sie testen die Restaurants, wo schmeckt's denn am besten? ob das, was am besten schmeckt, auch das gesündeste ist, lass ich mal stehen. Korrekt? Oft ist es so, das, was bitter schmeckt in der Natur, ist am gesündesten. Manche Kräuter, Medizin, schmeckt alles bitter, aber ist gesund. Was süß ist, ist nicht so gesund. Aber wir sind hier und wir merken, wir haben ein Ziel. Wir wollen, willst du das? Ich glaube ja, dass dein Herz fest wird. Christen, bei denen das Herz fest wird, ich bin überzeugt, hundertprozentig überzeugt, das Wort Seelsorge spielt in ihrem Leben überhaupt keine Rolle. Die haben auch mal einen schlechten Tag, hey, das ist normal. Aber dieses Mi, wer kann mir helfen, dieses ständig andere anzapfen und aussaugen, das braucht jemand, der ein festes Herz hat, nicht. Jemand, der ein wankendes Herz hat, ein Herz, was von sämtlichen Lehren hin und her geworfen wird. Ich hatte ja auch schon Leute, die neu hier waren. Ja, Thomas, du lehrst so, der lehrt so. Na, ich sag, musst dich entscheiden. Wenn du mir zuhörst, bist du herzlich willkommen. Hörst du ihm zu, geh dahin. Er bringt ja nichts. Ich diskutiere nicht, was der anders predigt. Das interessiert mich nicht. Ich mache das hier, was der Heilige Geist mir sagt, so gut ich es kann. Stimmt's? Und wenn das falsch ist, wird Gott mich korrigieren. Aber du kannst nicht dazu hören und dazu hören. Geht nicht. Und ich spüre oft die Not von Jesus, wo ich merke, diese Herzensreinigung, diese Umformung, dieses Schleifen im Herzen, das wollen nur ganz wenige. Und die merken auch nicht, dass es Gottes Liebe ist, die da wirkt. Sie denken, oh, der Pastor, der sagt immer so Sachen, die schmecken mir nicht. Er kommt immer ganz nah an meine Sünde ran, das passt mir sowieso überhaupt gar nicht. Wenn ich das aufhören will, dann höre ich das auf, wann ich will und nicht, wann der das sagt. Vielleicht ist es auch Jesus, der sagt, komm, es wird Zeit, oder? Es wird Zeit, dein Herz zu reinigen. Wisst ihr, dass in unserem Herzen verborgene Wünsche sein können? Verborgene Begierden? Und wenn wir diesen Dingen nicht Einhalt gebieten, indem wir sagen, Herr, schleif, schneid, mach weg, dann wächst es. Es kommt ein Verlangen, wo wir manchmal nicht mehr widerstehen können, weil wir nicht zur rechten Zeit, manchmal laufe ich in meinem Garten und sehe, da wächst Unkraut. Und dann sagt eine Stimme, reiß es raus. Habe ich aber keine Lust gerade dazu. Und so geht es manchmal Woche für Woche und ich wundere mich, wie innerhalb von 2 Tagen so ein Unkraut wächst. Auch schon mal erlebt? Unkraut wächst immer schneller wie der Weizen. Aber der Weizen hat ein Geheimnis. Der Weizen wächst steil hoch und wenn er reif wird, dann senken sich die Ähren. Er wird demütig. Er beugt sich. Unkraut steht immer hoch. Da erkennst du auch falsches Korn. Es bleibt immer stehen. Vor Jahren habe ich euch da mal Bilder gezeigt vom Acker, wenn ihr euch erinnert. Unser Herz ist für Gott, aus Gottes Sicht, immens wichtig. Ich habe mir oft gedacht, warum haben wir ein Herz? Wenn das nicht so, dann sind wir kein Menschen mehr. Dann wären wir herzlos. Überlege mal, was Gott auf sich nimmt. Diese ganze Welt und die ganzen Regierungen und alle Diktatoren, die es bisher gab. Ich habe oft gedacht, Gott, mach sie doch weg. Ich habe auch manchmal gebetet, Herr, zerstör deine Feinde. Und ich merke so, wie der Vater sagt, nein. Weißt du, dass Gott selbst einem Putin jetzt oder einem Hitler oder einem Stalin und wie sie alle hießen, dass er denen mit Liebe begegnet? Das können wir nicht begreifen. Wir sagen, mach ihn weg, als Baby. Gab es mal so ein Videoclip, wo der kleine Adolf auf der Straße spielt und kommt ein Mercedes, fährt drüber und dann stand der Stern, rettet die Menschheit oder irgend so ein Quatsch. Wir denken, ja, warum hat der Gott nicht den Hitler als Kind getötet? Wissen wir, wie viel er vielleicht doch schon weg hat und das nur die Promille ist von dem, was die Menschheit erlebt? Das wissen wir ja nicht, oder? Aber ich glaube, der Vater hat Hoffnung für jeden. 1. Korinther 13, er erträgt alles. Er hofft alles, er glaubt alles. Er rechnet das Böse nicht zu. Das ist Gottes Charakter, es ist sein Herz, es ist sein, wo er so will, dass jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Und manchmal merke ich, mein Herz will da gar nicht mit. Mein Herz ist manchmal konträr zu dem, was ich weiß, wie Gott ist, wie er tickt, wie er Liebe geben will, Gnade geben will. Gnade, durch Gnade geschieht es, dass das Herz fest wird. Ist das nicht der Hammer? Darum können wir nie sagen, oh, ich habe so viel an meinem Herz gearbeitet, deswegen ist es so cool. Nee, es ist alles Gnade, völlig unverdient. Ist das nicht der Hammer? Kolosser 2, Vers 2, da heißt es, damit ihre Herzen gestärkt und zusammengefügt werden in der Liebe, in der Liebe. Seht ihr, wie Gott es macht? In der Liebe werden Herzen gestärkt und zusammengeführt. Wisst ihr, das ist genau dasselbe, wie wenn wir Kinder erziehen. Wenn wir Babys haben, dann sind die ganz goldig und knuffig. Und so nach einem Jahr schon können die bockig werden und zornig, weil sie nämlich unsere Kinder sind. Und dann siehst du dich selbst da drin. Und dann kannst du hergehen und kannst das Kind jeden Tag verprügeln. Es wird nicht die Frucht hervorbringen, die du dir wünschst. Die Liebe bringt die Frucht hervor. Die Liebe stärkt die Herzen und fügt sie zusammen. Und zu allem Reichtum an Gewissheit und Verständnis zu erkennen des Geheimnisses Gottes des Christuses. Unser Herz, dein und mein Herz, soll immer tiefer erkennen des Geheimnisses des Christus. Das ist das Geheimnis. Das bleibt in Ewigkeit. Leute, in der Ewigkeit, da gibt es den Faktor Zeit nicht mehr. Da wirst du begreifen, alle Limitationen sind weg von dir. Und dann wirst du selbst dein Herz sehen können. Und du wirst dich freuen. Weil es bleibt nichts übrig, was irdisch ist. Nichts bleibt übrig, was böse ist. Nichts kann in den Himmel, was böse ist. Und du wirst dich freuen, du wirst staunen, wenn du dein eigenes Herz siehst, wie ein gläsernes Herz. Und dann, ich bin überzeugt, du wirst den Vater fragen, sagen, boah, warum ist das da so schön und das? Und der Vater wird sagen, weil du hier durch den Schleifprozess bist. Amen. War das immer leicht? Nee. Hätte er uns vorher gefragt, hätten wir Nein gesagt. Aber Gott macht ein tiefes Werk. Wenn heute Morgen das ZDF hier reinkäme und würde euch filmen, euch interviewen und mich dazu, dann wäre da nicht viel Ehre, das kann ich euch schon sagen. Die würden uns nicht selig preisen. Richtig? In dieser Welt haben wir keinerlei Stellenwert. Aber wenn der Vater heute Morgen hier reinkäme und würde dein Herz anschauen, du würdest dich mit ihm zusammen freuen. Sagen, Papa, du hast schon so viel verändert. Schon so viel ist weg. Schon so viel ist da, was gut ist. Amen. Und im Lobpreis siehst du, wie weit jemand schon verändert ist. Menschen, die nicht anbeten können, da ist noch eine riesen Baustelle. Früher habe ich das nicht verstanden, habe mir gedacht, die sind stolz oder bockig. Nee, die können nicht. Und für deutsche Männer ist es extremst schwierig, Hände zu heben. Vielleicht liegt es daran, dass wir zwei Weltkriege verloren haben. Die mussten die Hände heben, ich weiß es nicht. Aber ich merke so, da ist so eine Bockigkeit. Und es hat doch auch viel mit Stolz zu tun. Und es ist eine Grundkrankheit in unserem Volk. Wir dürfen nicht mehr deutsch sein, da bist du Nazi. Also suchst du Ersatzsachen. Und in Deutschland ist es der König Fußball. Da ist das einzigste Mal, wo du deutsche Fahnen schwingen darfst, ohne dass du als Nazi beschimpft wirst. In Italien, in Frankreich, irgendwo sonst ist das völlig normal. Aber bei uns nicht. Und der deutsche Mann wird nur definiert über seinen Arbeitsplatz. Das Erste, was du immer gefragt wird, ist, was arbeitest du? Sag, ich bin Chefarzt in Heidelberg. Boah, oh. Sagst du, ich bin Entsorgungsfachwirt. Ja, was ist das denn? Ja, ich stehe hinten auf dem Müllauto und mach die Eimer rein. Das eine ist so wertvoll wie das andere. Die Welt wird ersticken ohne Müllautos. Stimmt's? Das würde schneller gehen wie die, die keinen Arzt haben. Aber die Menschen sehen nur, was vor Augen ist und nicht ins Herz hinein. Aber der Vater sieht genau in dein Herz. Und der Prozess, der bei dir geht, der manchmal vielleicht verrückt ist, ist, wo du merkst, dein Herz wird gestärkt und zusammengefügt. Warum zusammengefügt? Weil manche Teile rausgeschnitten werden und Gott muss zusammenfügen. Er ist der beste Chirurg der Welt. Gott schneidet nur, das hat Gott mir mal gezeigt. Thomas, ein Chirurg, der einen Tumor entfernt, entfernt auch immer gute Zellen. Das ist für den unmöglich. So genau zu schneiden, dass keine guten Zellen mit weggehen. Gott hingegen schneidet genau den Tumor. Keine einzige gute Zelle geht verloren, das können wir uns gar nicht vorstellen. Gott ist so akkurat, dass er sagt, was gut ist, bleibt, was schlecht ist, geht weg. Und er vergisst auch keine schlechte Zellen. Chirurgen in der Welt schon, oft kommt der Tumor wieder. Warum? Weil sie was vergessen haben. Gott aber schneidet raus alles, was weg muss, und dann fügt er zusammen. Amen. Ein tiefes Werk. Lukas 8, Vers 15. Lukas 8, Vers 15. Und da sehen wir, dass aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten, in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Ihr kennt das Gleichnis vom Sämann, will ich jetzt nicht drauf ein, aber vier Herzensbereiche. Und Jesus sagt, bei dem aber, wo das gute Land ist, das sind die, wo das Wort hineinfällt in ein feines und gutes Herz und bringt Frucht. Ein böses Herz bringt Frucht, aber ein feines und gutes Herz bringt auch Frucht. Also ich möchte ein feines und gutes Herz haben, du auch? Und zwar aus Gottes Sicht. Nicht, dass ich sage, oh, das Delius hat aber ein feines und gutes Herz. Das nützt ihm wenig, wenn ich das sage. Das muss Gott sagen. Richtig? Ich kann dich loben wie den Klee, Gott sieht in dein Herz. Und wenn er da Hundehäufchen sieht, dann sagt er nicht gut und fein. Stinkend und eklig muss raus. Und Gott macht dieses Werk. Ich habe es lange Jahre nicht verstanden, was in meinem Leben passiert. Ich habe mich immer nur beklagt bei Gott. Und warum schon wieder? Mein Fokus war immer auf den Bösen, nennt sie mal so. Ohne zu begreifen, dass der das benutzt, um mich zu verändern. Wenn jemand Neues in unser Leben kommt, menschlich, irdisch, schauen wir immer, was hat er für Nutzen für mich. Das machen wir nicht sofort, aber so im Stillen. Du arbeitest da und da. Ja, kriegst du da Prozente? Ja. Gut zu wissen. Der hatte ich noch gar nicht eingeladen. Da sind wir schon beim Gut zu wissen. Richtig? Und wenn was Böses passiert, dann sagen wir, den hat der Teufel geschickt. Aber vielleicht ist gar nicht so. Vielleicht lässt Gott es zu. Vielleicht ist es dein Schleifpapier. Ich erwische mich immer noch, wenn ich irgendwo bin und Leute genau das machen, was ich nicht leiten kann, was mich richtig zur Weißglut bringt, was nämlich meine Baustelle ist, ohne das in dem Moment zu begreifen, reg ich mich so unheimlich drüber auf. Und dann hat der Heilige Geist ein Spiegelchen raus und sagt, ich möchte mal zeigen, wer das noch schlimmer macht. Und dann ertappe ich mich so und dann denke ich so, wie kann ich die Frechheit besitzen, mich so aufzuregen, obwohl ich dasselbe mache? Wisst ihr, das ist irgendwo wieder ein Paradoxum im Menschsein. Das, was andere machen, was uns aufregt, ist eigentlich das, was wir selber machen. Bei uns ist aber okay, sagt dein Herzelein. Einmal ist keinmal, weiß ja keiner. Doch, da gibt's einen. Ist das wahr? Alles, was der Vater tut, ich spüre, heute ist eine ganz andere Schwere da, aber das ist okay, oder? Ihr könnt es trotzdem genießen. Alles, was der Vater tut, hat er eine Sicht für die Ewigkeit. Wenn das unser Leben wäre und jede Seite ist ein Tag, leben wir gerade auf der Seite 1212, ist bei mir gerade. 1212. 1213 ist noch überhaupt, morgen ist gar, nee. Stehen ein paar Sachen in Outlook, ob das passt oder nicht, sehen wir dann morgen. Ich sehe nur 1212. Und wenn heute was ist, rege ich mich tierisch drüber auf, weil ich das Ende vom Buch nicht kenne. Wenn du ein Krimi liest, ist dasselbe. Erst wenn du das ganze Buch gelesen hast, weißt du, wer der Mörder ist. Und es ist komplett anders wie der, den du ganz Zeit verdächtigt hast. Korrekt? Liest du das Buch nur bis zur Hälfte und sagst, ich weiß, wer es war. Der Mörder war wieder der Gärtner. Haha, brauche ich gar nicht weiterlesen, weiß ich schon. Das ist das Dümmste, was man machen kann. Gott aber kennt das Ende von deinem Buch, von deinem Lebensbuch. Und er möchte auf dieser Reise auf die letzte Seite kommen. Und auf der letzten Seite ist immer der Abschluss. Und da möchte Gott sein Servus drunter setzen und sagen, gut gemacht. Gut gemacht, Thomas. Erfüllt. Aber Gott möchte mit dir ans Ende deines Buches. Und ich bete immer, Vater, ich möchte an meinem letzten Tag alles erfüllt haben, was du für mein Leben hattest. Du auch? Oder möchtest du, dass der Vater sagt, es sind noch 10 Seiten übrig? Leider, schade. Es sind noch 100 Seiten übrig. Schade. Möchte ich nicht. Du? Ich möchte mit Freude in die Ewigkeit wissen, ich habe alles erfüllt. Ich möchte auch wie Jesus sagen, es ist vollbracht. Amen. Wie auch immer das aussieht. Wie auch immer das aussieht. Wisst ihr, was ich mir die Woche so gedacht habe? Wenn die Gemeinde wächst oder gewachsen wäre, wir wären jetzt schon 100 Leute oder 300 Leute, ich könnte nie so predigen hier, wie ich jetzt predige. Es wäre nicht möglich. Ich müsste mir jeden Satz überlegen, jedes Wort, weil es wird alles gegen dich verwendet, alles. Ich könnte nicht so locker predigen wie jetzt, meine ganzen Fehler erzählen. Das ginge nicht. Du wirst zerfleischt da draußen. Und jeden Satz, den du vielleicht sagst, der unüberlegt war, wirst du zerfleischt. Neulich, wo ich über die Ukraine gesprochen habe, habe ich mich versprochen. Ich habe gesagt, 4 Millionen Ukrainer, sind aber 44 Millionen. Wo ich es Mittwoch schneide, merke ich es. Dann habe ich halt die 4 Millionen rausgeschnitten. Jetzt stell dir vor, das wäre Livestream. Guck mal den Trottel an, sagt 4 Millionen Ukrainer. Verstehst du, was ich meine? Da kannst du nicht hin, der ist ja voll doof. Obwohl du dich versprochen hast, interessiert aber keinen. Die sind ja wie die Aasgeier. Und deswegen, ich bin irgendwie froh, dass es so ist, wie es ist. Du auch. Wir können hier machen, was wir wollen. Wir sind hier relativ unbehelligt. Es ist ein Segen, Leute. Ich habe immer gedacht, ich brauche Wachstum, Wachstum, Wachstum. Die Gemeinde muss. Ich kann es ja nicht. Kann nur Gott, oder? Und wenn es noch so ist, wie es ist, dann ist es doch richtig, oder? Entweder bin ich komplett falsch oder ich bin komplett richtig. Dazwischen gibt's ja nicht viel. Und solange ich merke, Gott ist da im Lobpreis, er ist da in der Gegenwart, er ist da im Wort, dann hat er ja was vor. Da kann er das nicht falsch sein. Wir sind ungeduldig. Wir wollen dies, wir wollen das, wir wollen zählen, wir wollen jenes und. Ich auch. Aber ich merke, Mann, was da für Sachen dabei sind. Gestern hat mich ein Mann angerufen und sagte, Thomas, ist jemand, der online hört? Sagte, ich habe meine Eltern besucht im Norden Deutschlands, habe ich mir 3 Predigten von dir reingezogen, die letzten 3. Und die habe ich mehrfach hoch und runter gehört. Mann, sind da Sachen dabei. Dachte ich, ja, macht's genau richtig. So lernt man's. Genau so lernt man's. Immer wieder das Stehkauen, immer wieder. Und Gott tut ein tiefes Werk an den Herzen der Menschen. Und dann bedankt er sich für meinen Dienst und sagte einen Satz, der geht mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf. Er sagt, Thomas, danke für deinen Dienst. Bei dir habe ich gelernt, wie ich zum Papa bete. Das ist ein Satz. Bei dir habe ich gelernt, wie ich zum Papa bete. Gibt's was Größeres? Dass du von Gott übergehst zu Papa und kannst sagen, aber lieber Vater, das ist eine Weltreise für manche Menschen. Ich habe schon mit Pastoren gestritten, die zu mir gesagt haben, wo wir zusammen gebetet haben im Kreis und ich sag, Papa, danke. Wie kannst du Papa sagen, das ist Blasphemie, Gott ist heilig. Aber ich bin sein Sohn, darf ich Papa sagen? Aber du siehst, was Religion mit manchen macht. Baut Mauern im Kopf und dann gibt's Mauern in der Gemeinde. Dann gibt's Mauern in der Stadt, Mauern im Land. Das, was der Teufel liebt. Der Teufel liebt, Mauer zu bauen. Gucke mal vom Weltall auf die Erde, siehst keine einzige Mauer. Und die chinesische Mauer sieht man auch nicht, habe ich immer geglaubt. Habe ich nochmal nach. Nein, kann man nicht sehen aus dem Weltall, ist eine Lüge. Ich habe es alles gepredigt, aber siehst du, auch hier, Wahrheit kommt. Aus dem Weltall siehst du keine einzige Mauer. Du kannst nicht sagen, das ist das Land oder das. Du kannst vielleicht, wenn es an der Küste liegt, an den Umrissen. Aber du siehst im Land keine Mauer. Das machen Menschen. Menschen bauen Mauern und Zäune. Gott nicht. Im Himmel gibt's nur eine Mauer. Um außenrum. Aber innen drin gibt's keine. Jetzt schauen wir uns mal ein paar andere Sachen an mit dem Herzelein. 1. Mose 6, Vers 5. Das ist die andere Seite, was im Herzelein sein kann. Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens, nur Böse war immer da. Krass, schon gleich am Anfang. Heftig, oder? Es gibt Menschen, die lieben das Böse, muss man so sagen. Die lieben das Böse. Und die tun auch diese Dinge gerne. Die haben kein schlechtes Gewissen, das haben sie abgetötet. Es gibt Menschen, die tun gerne das Böse, lieben es, haben an Genuss am Bösen, haben am Genuss an dem Leid der anderen. Kannst du gerade mit unserer Regierung sehen, mit den Spritpreisen. Das ist gewollt. Das haben die geplant, das ist nicht wegen Krieg. Ich habe gesehen, Interview von der Baerbock, es soll bis 2030 der Sprit kontinuierlich jedes Jahr teurer werden. Bis es so weh tut, dass die Leute sich ein Elektroauto kaufen. Die tun nichts für Familien, die tun nichts für dich, die haben nur ihre Ideologie. Ob du dabei auf der Strecke bleibst, als Einzelner oder als Firmenboss oder egal was, ob Firmen kaputt, ist es denen alles egal. Es dient alles dem Klima. Die sind schon so wahnsinnig, wir werden von Wahnsinnigen regiert. Wirklich. Die verteilen überall die Milliarden auf der Welt und erhöhen ständig die Steuern. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt. Zum 1. Januar 2024 kommt der Lastenausgleich. Da wird jeder Hausbesitzer und Grundstückseigentümer mit einem Kredit belastet, den der Staat macht. Du wirst nicht gefragt, ob du willst. Ich weiß nicht, wie viel zu machen, vielleicht 10%. Dein Haus wird geschätzt, 300.000 Euro. 10%, 30.000 Euro kriegt der Staat. Bezahlt die ganzen Corona-Kosten, die ganzen Flüchtlingskosten seit 2015 und jetzt die 100 Milliarden fürs Militär. Muss ja irgendwo herkommen. Das kommt. Lang sage ich es, Bärbel, 10 Jahre mindestens. Und seit 2015 mit den Flüchtlingen sowieso. 100 Milliarden für Flüchtlinge. 1,2 Millionen Menschen, die herkommen, keine Arbeit, kriegen alle das Pulver. Wo kommt das Pulver her? Das muss irgendwo, Leute, müsst euch fragen. Die ganzen Corona-Sachen, jeder Test kostet 18 Euro. Millionen, aber Millionen werden jeden Tag getestet. Wo kommt das Geld her? Macht ihr euch keine Gedanken. Das muss irgendwo herkommen. Das wächst nicht auf den Bäumen. Drucken dürfen sie es nicht, weil da wird die Inflation größer. Also wird es wieder vom eigenen Volk geholt. Ich bin absolut für die Autobahnmaut. Aber warum Autobahnmaut? Die Grünen waren voll dagegen. Warum soll man die anderen abzocken, so wie sie uns alle abzocken? Überall kostet Autobahn Geld. In Italien, in Frankreich, in Österreich, überall. Nur die Deutschen, da ist es frei. Warum soll man die anderen abzocken, wenn man die eigenen abzocken kann? Wir haben eine Regierung, die komplett gegen das Volk ist. Der Habeck hat gesagt, mit Deutschland kann ich nichts anfangen. Nichts verachte ich mehr als Deutschland. So einer sitzt in der Regierung. Leute, die dich verachten, letztendlich bist ja du das. Es trifft ja auch alle Ausländer, die hier leben oder die eingedeutscht sind. Es ist ja nicht nur die eigenen, die hassen ihr eigenes Volk. Solche Leute sitzen in Berlin und machen Gesetze. Und du wunderst dich, warum das denen alles egal ist? Der Spinner von den Grünen, wie heißt er, der von Bayern mit seinen langen Haaren und Vollbart, sagt er, ja, wer sich aufregt über die Spritpreise, der soll einen Kredit aufnehmen und sich ein Elektroauto kaufen. Unfassbar. Das können nur die Reichen, die Armen können das nicht. Weißt du, wenn man so Sachen sieht, dann weißt du, es sind böse Menschen, anders nenne ich die nicht mehr, es sind böse Menschen in der Regierung. Ob du noch zur Arbeit kommst oder nicht, ist denen völlig egal. Wenn einer im Odenwald wohnt, wo es nichts gibt und er fährt jeden Tag nach Mannheim und zurück, dann sagen sie dem, fahr doch mit dem Zug. Im Odenwald fährt kein Zug. Ist denen egal. Kauf dir einen Esel, kauf dir ein Pferd. Oder du kaufst dir eine Dressine und machst bop mit Nachbarn zusammen. Wisst ihr, man kann das gar nicht mehr für ernst nehmen. Und ich mag auch gar nichts in der Predigt eigentlich haben über Politik, aber wir sehen das vor unseren Augen. Ich habe zugeschaut, wie sie die Bundeswehr kaputt gespart haben. Ich habe ja noch Freunde von früher vom Bund. Ich sage, wie kann man nur so naiv sein? Und jetzt muss es ganz schnell gehen. Geht aber nicht ganz schnell. Wir leben in einer Zeit, wo die Boshaftigkeit normal wird und das Gute schlecht. Wisst ihr, um der Genderwahn und diese komischen Leute, die nicht wissen, ob sie Frau oder Mann sind, obwohl Gott es eindeutig gemacht hat, für die werden überall die Toiletten umgebaut, in den Schulen. Überall kommt eine dritte Toilette, das kostet Milliarden. Da ist Geld da. Dann habe ich einen Bericht gesehen, wieder für Schulen. Kaum eine Schule hat richtig Computer für die Kinder. Und wenn, sind sie komplett veraltet. Ganz oft werden die von den Eltern bezahlt oder von irgendwelchen Firmen oder Vereinen. Da ist kein Geld da. Aber ne, es passt alles nicht zusammen. Es passt alles nicht zusammen. Aber in diesem Ganzen wissen wir, Gott ist größer. Und wir können beten da rein. Wir können reinbeten und sagen, Herr, greif du ein, dein Wille geschehe. Amen. Halleluja. Das Trachten und das Dichten ihres Herzens, die Wünsche ihres Herzens sind böse. Wir können uns das nicht vorstellen. Gegen den ganzen Bundesvorstand der Grünen läuft ein Strafverfahren. Hörst du irgendwas? Die Legat, die Präsidentin von der Europäischen Zentralbank ist vorbestraft, die hat Geld unterschlagen. Die darf man aber nicht anrühren, weil sie ihre Immunität nicht aufheben. Die von der Leyen ist jetzt ins Europaparlament. Die hat Millionen Verträge ihren Kindern und Schwiegerkindern zugeschanzt, wo sie noch Verteidigungsministerin war. Die müsste eigentlich in den Knast. Solche Leute sitzen jetzt im Europaparlament. Ich könnte da ewig weitermachen. Das ist unfassbar. Es ist wie in der Bibel steht, es kommt eine Zeit, wo sie das Böse gut und das Gute böse nennen. Immer mehr geht es gegen den christlichen Glauben. Immer mehr. Ich denke, es kommt bald die Verfolgung. Aber richtig, heftig. Und ich weiß, mein Erlöser lebt. Mein Erlöser lebt. Ich mache mir keine Gedanken. Amen. Und wenn ich irgendwo eingesperrt werde in eine Zelle und darf nichts mehr über Jesus sagen, dann aus meinem Herz kriegen sie ihn nicht raus. Amen. Bei dir auch nicht. Halleluja. Psalm 38, 13. Sieh mal, was hier steht. Die mir nach dem Leben trachten, stellen mir nach. Und die mein Unglück suchen, bereden, wie sie mir schaden. Sie sinnen auf Trug den ganzen Tag. Ist jetzt Lutherdeutsch, aber ihr versteht, um was es hier geht. Sie sinnen auf Böses den ganzen Tag. Sie bereden sich mit anderen Bösen, wie sie David töten können. Seht ihr das? Wo passiert das? Wo? Im Herzelein. Weil ihr Herz böse ist. Sie trachten mir nach dem Leben. Dasselbe war bei Jesus. Sie hatten böse Herzen. Jesus heilt an einem Schabbat und sie klagen ihn an, weil er am Schabbat heilt. Dass derjenige schon, was weiß ich, wie viele Jahre gelähmt war oder krank war, das interessiert die nicht. Der kann vor ihren Augen verrecken, dann ist es denen egal. Und Jesus heilt den nach so langer Zeit, anstatt sie jubeln und Gott preisen und sagen, Halleluja, wir haben ein Wunder gesehen, sagen sie, hey, so geht's aber nicht. Am Schabbat wird nicht geheilt. Das hättest du auch morgen machen können. Wenn das Heil heute kommt, dann ist es nicht morgen dran. Aber ihr Herz ist böse. Sie stellen mir nach. Und solche Leute können nicht anders, weil ihr Herz böse ist. Das müssen wir uns bewusst machen. Es gibt wirklich Menschen auf dieser Erde, die böse sind. Und die werden immer eine Erklärung haben, warum sie so sind. Das hat aber nichts mit dem Bösen zu tun. Wird immer so sein. Sie vergewaltigen Frauen und dann sagen sie, die wollte das so. Die hat's drauf angelegt. Die hat mich doch mit den Augen klimper klimper gemacht. Sprüche 6, Vers 18. Ein Herz, das arge Ränge schmiedet, Füße, die behende sind, Schade zu tun. Nochmal. Ein Herz, das böse Dinge schmiedet oder plant. Die Bibel zeigt es ganz klar auf. Und wir sind heute in der Zeit, vor allem in Deutschland, wir haben eine Kuscheljustiz, Leute. Da kriegt ein Mörder 4 Jahre. Was soll das? 8 Jahre, nach der Hälfte ist er wieder raus, wegen guter Führung. Du kriegst in Deutschland länger Gefängnis für Steuerhinterziehung wie für einen Mord. Müsst ihr euch mal vorstellen. Und dann gibt's Totschlag. Und dann gibt's dies und das. Für mich ist Mord. Da gibt's für mich keine Diskussion. Es sei denn, es war ein Unfall oder was. Totschlag im Affekt. Der war halt zornig. Nee, ach was, hätte ich nicht gedacht. Wir leben in einer Welt, die ist krank. Leute im Gefängnis kriegen Therapie bezahlt vom Staat. Die kriegen eine Berufsausbildung vom Staat bezahlt. Opfer. Die müssen zum Weißen Ring. Das ist ein Verein, der da aus Spenden lebt. Das ist doch krank alles, oder? Der Staat hilft den Opfern nicht. Musst du gucken, wie du zurechtkommst. Das ist ja so pervers geworden. Ist unfassbar. Manchmal denkst du, ticken die da noch alle richtig? Römer 1, 21. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen. Die ein böses Herz haben, können Gott nicht preisen, obwohl sie wissen, dass es Gott gibt. Die da draußen wissen auch, dass es Gott gibt. Es gibt kein Mensch über die Erde, der das nicht weiß. Haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch im Gedanken, sondern sind dem Nichtigen verfallen, dem Unwichtigen, dem Bösen, dem Irdischen. In ihren Gedanken. Und ihr unverständiges Herz ist was? Verfinstert. Ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Auch hier wieder die Warnung im Neuen Testament. Attenzione, aufpassen. Es gibt Menschen, die ein verfinstertes Herz haben. Punkt. Und die lieben das Schwarze, sie lieben das Böse, sie lieben die Finsternis. Und denen kann man auch nicht helfen. Die sind so. Ja, Gott ist nichts unmöglich, aber wenn du mit so Leuten in Kontakt kommst, die verstehen dich nicht. Die töten Babys, die machen dies, da will ich gar nicht drauf ein. Null Mitleid, null Empathie. Sie genießen die Angst in den Augen der Opfer. Und vieles mehr. Das ist das Böse. Und obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen. Das ist interessant. Gott ist sowieso in einem riesen Konflikt. Er segnet Menschen, vor allem in Westdeutschland. Das war die längste Zeit des Friedens in den letzten 2000 Jahren. Wisst ihr das? So lange war noch nie Frieden in Deutschland. War immer Krieg in den letzten 2000 Jahren. Die 70 Jahre bis 15 war Gottes Gnadenzeit. Ist euch das schon mal aufgefallen? 2015 waren 70 Jahre rum und seitdem geht es hier bergab, aber ganz schnell. Und was ist mit den Leuten? Die wollen von Gott nichts mehr wissen. Sie sind selber Gott geworden. Je besser es denen geht, je mehr Geld die haben, je mehr Sicherheiten die haben, desto weniger verschwenden sie auch nur einen Gedanken an Gott. Dann muss Gott wieder eine Hungersnot kommen lassen oder einen Krieg oder Verzweiflung, dass sie wieder nach Gott schreien. Es ist schwierig für Gott, oder? Je mehr Menschen segnet, auch Christen in der Gemeinde, wenn sie plötzlich einen finanziellen Segen kriegen, sind sie weg. Oh, ich muss mein Cabriolet waschen, Pastor. Ich habe mir extra ein Zahnbürstchen gekauft für die Felgen. Ich komme Sonntag nicht mehr. Was soll Gott machen? Soll er segnen und dann sind sie weg? Oder soll er sie in Armut und in Kampf halten und sind sie da? Ist ein Konflikt. Solange bis das Herz gut wird, gereinigt wird, gefestigt wird, dann kann Gott dir alles geben, weil niemals mehr in deinem Herzen ein Stück Platz ist für irgendeinen Götzen. Gott ist nicht gegen Reichtum, ganz im Gegenteil. Die Bibel ist voll von Leuten, die über die Maßen gesegnet wurden. Abraham war so gesegnet, dass die Leute, wo er durchzog, sagen, wir ertragen deinen Reichtum nicht mehr. Kannst du bitte weiterziehen? Dasselbe bei Jakob. Immer und immer wieder siehst du Leute, die so gesegnet waren, die drumherum gesagt haben, ey, boah, das ist uns too much. Dein Auto ist zu fett. Komm, fahr mal weiter, dein V8 jeden Morgen. Das kann ich nicht mehr hören, da werde ich so eifersüchtig. Unfassbar, oder? Viele predigen ja, Jesus war arm. Jesus war nicht arm. Das Gewand, was er trug, war so wertvoll, dass die Römer gesagt haben, das zerschneiden wir nicht, wir losen drum. Der lief nicht rum wie ein Bettelmann, wie manche erzählen, Franz von Assisi, ganz arm. Nee, der lief nicht rum wie Assisi. Der lief rum wie Gentleman. Amen. Muss die Bibel richtig lesen. Ja, aber da steht doch, er hatte kein Haus, wo er sein Haupt hinlegt. Ja, weil er auf dem Lebensweg war zu predigen. Der hatte aber mehrere Häuser, Jesus. Als er 5000 Leute waren, fragen die Jünger, wo sollen wir Essen kaufen? Die haben nichts gesagt, wir haben leere Taschen. Die hatten Geld um 5000 Männer, die Frauen und Kinder wurden ja nicht gezählt. So viel Geld hatten die dabei. Goldmünzen, Silber, so, die standen nicht so und haben gesagt, Jesus, wir haben kein Geld, wie soll man die alle satt kriegen? Die sagen, wo soll man kaufen? Kaufen kann ich nur, wenn ich Geld habe, oder? Aber diese Leute lesen die Bibel nicht. Die haben Fantasyland. Und wenn man kein Geld dabei ist, dann ruft Jesus die Fische und die spucken Silbergroschen aus. Geht auch. Halleluja. So, jetzt kommen wir zum positiven Teil. Jetzt müssen wir aktiv werden. Sprüche 4, 23. Eine der mächtigsten Bibelstellen. Nämlich da steht, dass dein Pastor auf dich aufpassen muss. Glaube ich. Nee, doch nicht. Behüte dein Herz mit allem Fleiß. Denn daraus quillt das Leben. Wenn du depressiv wirst, wenn es dir nicht gut geht, wenn du traurig bist, wenn du dich einsam fühlst, pass auf. Pflege dein Herz. Behüte dein Herz. Kümmere dich um dein Herz. Amen. Und du wirst sehen, all diese Dinge haben keine Möglichkeit mehr anzudocken. Behüte dein Herz. Wer? Mein Hauskreisleiter, meine Frau, mein Pastor. Nee, du selber musst dein Herz behüten mit allem Fleiß. Fleiß heißt nicht nachlässig werden. Jeden Tag aufs Neue. Auf dein Herz aufpassen. Sag, Herzlein, komm mal. Was willst du schon wieder? Nee. Passt alles. Golf ist gut, du brauchst keinen Daimler. Alles gut. Sag, komm mal runter. Versteht ihr? Ich habe halt immer Männerbeispiele. Brauchst vielleicht auch keinen Pelzmantel. Trägt man jetzt ja eh nicht mehr, wird man gleich gesteinigt. Aber früher war das mal ein Luxusartikel. Behüte dein Herz mit allem Fleiß. Ich liebe diese Bibelstelle, denn daraus, aus dem Herzen, quillt, ich liebe dieses Wort. Drück's mal auf den Schwamm mit Wasser, da quillt's heraus. Da quillt das Leben raus. Und wenn du dein Herz behütest, geht's dir gut. Du lebst gerne, dir geht's wohl, du genießt dich selber. Das können die allerwenigsten. Kannst du dich selber genießen? Dann komm zu Jesus. Sag, Jesus, ich will Gemeinschaft mit dir, damit ich mich selber wieder lieben kann. Und wenn du merkst, wie sehr er dich liebt, dann kommst du in Übereinstimmung und sagst, okay, dann liebe ich mich auch. Amen, komm, sei ehrlich. Jeder von uns hat irgendwas, was ihm überhaupt nicht passt. Äußerlich angefangen bis innerlich. Der eine ist zu dick, der andere zu dünn, der eine ist zu groß, der andere zu klein, der nächste hat zu viel Haare, der andere zu wenig. Das geht ewig weiter, aber mit unseren Äußerlichkeiten, die völlig Banane sind, oder? Gar nicht wichtig. Innen drin, Gott sieht ins Herz. Sprüche 23,7. Denn in seinem Herzen ist er berechnend. Er spricht zu dir, iss und trink, und sein Herz ist doch nicht mit dir. Hier wieder eine Warnung über jemand, der in seinem Herzen berechnend ist. Der dich manipulieren will. Der dich an den Punkt bringen will, wo du willst, was er will. Leute, das sind Meister der Manipulation. Stell dir vor, der Martin kommt jeden Samstag zu mir zu Besuch. Und wir quatschen, wir trinken was und erzählen so, alles ganz chillig. Und ich bin jetzt der Manipulationsmeister. Dann mache ich so, oh, mein Rücken, ja, Mensch, mein Auto gehört mal wieder gewaschen. Kein Mensch, der da ist, mein Auto zu waschen, mein Rücken. Oh. Und das mache ich jetzt ein paar Wochen lang. Das ist ein ganz banales Beispiel. Nach 4 Wochen kommt der Martin zu mir. Ja, du, ich habe mir überlegt, ich wasche mal dein Auto. Yeah, es hat geklappt. Er hat das Futter gefressen und jetzt bietet er sich an, mein Auto zu waschen, was ihnen Scheiß angeht eigentlich, oder? Ist nicht sein Problem. Aber ich habe ihn manipuliert, genau dahin, wo ich ihn haben will. Leute, das funktioniert in der Gemeinde super. Ich könnte euch alle hier so manipulieren, ohne dass ihr es merken würdet. 100%. Ich kann das, aber ich will es nicht. Weil es mit dem Heiligen Geist und mit der Wahrheit aus dem Wort nichts, aber auch gar nichts zu tun hat. Warum weiß ich das? Weil ich 10 Jahre in einem Dienst war als Co-Pastor, wo nur manipuliert wurde. Nur. Und ich oft nicht gecheckt habe, was los ist. Aber es war meine Schleifschule. Ich könnte heute nicht so frei sein, wie ich bin, wenn ich nicht die Diktatur kenne. Nur wer aus der Diktatur kommt, kann die Freiheit schätzen. Wenn du nur die Freiheit kennst, ist das normal. Nee, ist nicht normal, dass du frei bist. Leute, dass du wohnen kannst, wo du willst, dass du deinen Arbeitsplatz wechseln kannst, ist nicht normal. Es ist Freiheit, die andere mit ihrem Blut erkauft haben, nicht du. Stimmt's? Woanders gibt's Staatsformen, da wird dir gesagt, was du machst. In China, wenn jemand dein Talent entdeckt im Sport, wirst du nicht gefragt, ob du Spitzensportler werden willst. Ab auf die Kaderschule, trainieren, weg von deinen Eltern, von der Familie, nur noch trainieren, dann wirst du gedopt und dann auf, weiter geht's. So läuft es da. Und hier ist etwas beschrieben, wo jemand ganz berechnend ist und er spricht zu dir. Oh, isst doch noch was, Martin, und trink noch was. Aber dann wird's Auto geputzt. Korrekt? Aber in seinem Herzen ist er nicht mit dir. Solche Leute sind in ihrem Herzen nie mit dir. Die sind nur mit sich selber. Die haben 4 Freunde, ich, mich, mir und meins. Was anders kennen die nicht und Gott schon zweimal nicht. Okay, Matthäus 15,18. Was aber aus dem Mund herauskommt, das kennt ihr alle. Was aus dem Mund herauskommt, das kommt direkt aus dem Herzen. seltenst aus dem Verstand, meistens aus dem Herzen. Und das macht den Menschen unrein. Das macht den Menschen unrein. Nicht, was in ihn hineingeht, sondern was rauskommt. Nicht, was in ihn hineingeht, sondern was rauskommt. Das macht Menschen unrein, nämlich das, was sie sagen. Segen und Fluch in der Zunge Gewalt. Was aus dem Mund herauskommt. Es gibt so Körpersprachen-Genies. Das ist besser wie der Lügendetektor. Gibt Leute, die können den überwinden. Aber was du nicht überwinden kannst, ist im ersten Moment, wie dein Körper reagiert. Augenzucken, Lippenzucken und so weiter. Das wissen die genau, was das bedeutet. Ja, selbst Politiker kannst du da lesen, wenn du das kannst. Das ist super interessant. Da gibt's so einen Österreicher, das ist unfassbar. Der weiß genau, wer lügt und wer nicht. Nur alleine durch den ersten Moment, weil es aus deinem Herz, dein Herz sendet Signale und dein Körper reagiert. Das kannst du gar nicht kontrollieren. Dein Puls geht hoch oder runter und so weiter. Und das finde ich echt interessant, wie Gott es gemacht hat, oder? Und wenn du manche Menschen zuhörst, siehst du genau, wo sie sind. Auch bei dir selbst, das weißt du. Lukas 6, Vers 45. Da sagt Jesus nochmal was ganz, 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 ganz Bemerkenswertes über unser Herz. Lies mal, was hier steht. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens. Und ein Böser, das ist genau das, was wir uns gerade angeschaut haben, was ich euch gesagt habe, ein Böser bringt Böses hervor aus dem Bösen. Denn wenn es das Herz voll ist, geht der Mund über. Noch normale Bestätigung. Pass auf mit Menschen, wo du eigentlich spürst vom Heiligen Geist, die haben ein böses Herz. Wir dürfen die nicht richten. Das ist nicht der Job. Aber wo du aufpassen musst, was da abgeht. Beste Beispiel, Autoverkäufer. Die verkaufen Autos, Unfallauto, Kilometer getürkt, der hat schon 300.000 drauf, runtergedreht auf 100.000 und vieles mehr. Und du fragst, ist ein Unfallauto? Ist unfallfrei. Wie viel Kilometer? Ist eine Originalkilometer? Original 100.000, super gepflegt. Die lügen dir ins Gesicht, die haben nicht mal ein schlechtes Gewissen. Die freuen sich noch, dass du so doof bist und das glaubst, was sie sagen. Deswegen schult uns der Heilige Geist, aufzupassen, wenn wir in Kontakt mit bösen Menschen kommen. Wir richten die nicht, aber wir sind geschult. Wir passen auf, wir spüren, Attenzione, irgendwas ist hier faul, irgendwas stinkt hier. Und jeder hat einen Schatz in seinem Herzen, einen Schatz. Ich habe euch oft erklärt, das Herz ist wie ein Filter. Wenn jemand ein gutes Herz hat, filtert es das Böse raus und das böse Herz filtert das Gute raus. Beim bösen Herz ist nichts gut genug. Da kannst du 100 Euro schenken. War es nur 100 Euro? Geizkragen. Weiß genau, die hat mehr. Und das gute Herz, das wurde gerade irgendwie blöd behandelt oder verletzt oder angegriffen und sagt, ah komm, hat die nicht so gemeint. Schwamm drüber. Vergebe ich jetzt gleich. Das ist das gute Herz. Es bringt aus seinem guten Schatz Gutes hervor. Halleluja. Lukas war mal Römer 10, Vers 10. Und das kennt ihr auch alle. Wenn man mit dem Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Wisst ihr, das ist eine einmalige Sache bei der Bekehrung, ganz klar. Aber es ist auch eine tägliche Sache. Es ist eine tägliche Sache. Wenn man mit dem Herzen glaubt, wenn du das volle Evangelium glaubst, wenn du glaubst, dass Gott gut ist, dass er dich liebt, dass er für dich ist, dass keine Waffe dir geschmiedet ist, es gelingt gegen dich und so weiter, das ganze Programm, was uns gehört als Erbe, wirst du darüber reden. Du wirst wissen, so und so. Du musst nicht immer alles vor anderen bekennen, wenn deine Nachbarn sagen, oh Gott, das wird ganz schlimm. Dann weißt du in deinem Herzen, und wenn schon, der in mir lebt, ist größer als der in der Welt ist. Amen. Es gibt schon Länder auf dieser Erde, wo es ganz schlimm ist. Und die Christen dort überleben auch. Und wenn sie durch viele Tränen gehen, dann hat Gott einen Grund dafür. Vielleicht werden die in einer Herrlichkeit sein, da werden wir aus Deutschland träumen, auch diese Herrlichkeit zu sehen. Ich weiß es nicht. Gott ist gerecht, er ist gut. Hast du dich schon mal gefragt, warum du in Deutschland oder sonst wo in Europa oder keine Ahnung, wo ihr alle herkommt, geboren seid und nicht irgendwo in China? Ich bin froh, dass ich nicht in China lebe. Mein lieber Schieber, mit dem Punktesystem jetzt, was wir alles haben. Und ich bin so froh, dass ich hier bin und dass wir in Freiheitsevangelium sehen können, hören können, erleben können, füreinander da sein können, oder? Vater, ich danke dir für die Predigt. Und ich bete, dass du heute ein tiefes Werk tust an jedem Einzelnen. An jedem Einzelnen, auch die, die nicht da sein können, Internet, CD, Vater, ich bete, dass dein Segen ausgeht, dass Kraft ausgeht und dass die Herzen ja wirklich zusammengefügt und verbunden werden. Dass das, was nicht hineingehört, weiter rausgeht. Vater, wir sagen weiter Ja zu deinem Reinigungsprozess, zum Schleifprozess, zum Heilungsprozess, zum Abschneidprozess. Danke, dass unser Herz aus deiner Sicht immer schöner wird und dass wir Stück für Stück selber begreifen, welch ein gutes und tiefes Werk du an uns tust. Vater, danke, dass uns alles zum Beste dienen muss. Und danke, dass es uns wohlergeht an Geist, Seele und Leib. Und danke, dass wir den guten Schatz des Heiligen Geistes in unserem Herzen haben. Und danke, dass du deine Liebe ausgegossen hast in unser Herz durch den Heiligen Geist, mit dem wir versiegelt sind, dieser Schatz in irdenen Gefäßen. Danke, Vater. Halleluja.